Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Kultur und Wort, dem Kunstpodcast aus dem Norden. Mein Name ist Bettina Winkler-Marxen. Ich bin Kunsthistorikerin, Autorin, Kulturredakteurin, Galeristin und ich betreibe diesen Podcast, um dich mitzunehmen bei meinen Begegnungen in Norddeutschlands Kreativszene. Im Sommer 2024 konnte ich mich wieder bei den offenen Ateliertagen in Lübeck in Showrooms, Ateliers und Werkstätten nach neuen Kunstentdeckungen umsehen. Im Ausstellungsraum des Lübecker Kunstvereins hingen in dem Jahr an die 25, vielleicht 30 Plakate vergangener Kunstschauen. Ein Plakat fiel mir sofort ins Auge mit einem markanten Kunstwerk. Das Foto zeigte ein schwarzes Quadrat, gespickt mit kleinen grauen, hellbraunen und wenigen orangefarbenen Schnipseln, im Vordergrund sehr frei zusammengestellt. War das ein Stuhl? Sollte das eine Katze mit erhobenem Schwanz sein? Im Hintergrund deuten graue Zacken und Bögen in Orange Dachreihen, Häuser oder Brücken mit Durchbrüchen an. Alle Papiere erscheinen dick. Die Ränder sind nicht einfach gerade geschnitten, sondern wirken lebendig, so richtig mit Ecken und Kanten. Wer hatte da so vermeintlich leicht und locker diese Collage hergestellt? So erfuhr ich von der Künstlerin Erika Ammann aus Neustadt bei Lübeck. Ich war so begeistert von diesem Bild, dass ich mit ihr Kontakt aufnahm und 2025 einen kleinen Einblick in ihr Werk in der Galerie 11 zeigte. Anfang 2026 brachte ich ihr nun die Bilder zurück und nutzte die Gelegenheit für ein Gespräch. Erika Ammann wurde 1936 geboren, wird also im Mai 90 Jahre alt. Sie lebt mit ihrem 93-jährigen Mann Klaus Ammann ganz beschaulich in einem kleinen Häuschen mit wunderbar lichtdurchflutetem Wintergarten. Als wir uns an den sonnigen Tisch setzen, ist ihr Mann mit dabei und fördert mit Gedankenanstößen und eigenen Informationen bei seiner Frau Erinnerungen an Ereignisse und Umstände zutage, die 40, 50 oder auch 70 Jahre zurückliegen. Was auch zur Sprache kommt: Erika Ammann ist vor einigen Jahren erblindet und kann daher nicht mehr künstlerisch arbeiten. Ihr Mann umsorgt sie. Beide gehen sehr liebevoll und achtsam miteinander um, kennen aber auch die markanten Charakterzüge des anderen. Und der Humor kommt auch nicht zu kurz. In dieser Episode blicken wir auf eine Frau, deren Talent gut ausgebildet war, die auch neben ihrer Arbeit als Ehefrau und Mutter immer wieder Zeit fand, ihren künstlerischen Ausdruck weiterzuentwickeln. Reiche Inspiration bot ihr die Übersiedlung nach Mexiko in den 60er Jahren. Das muss eine tolle Zeit gewesen sein. So liefert dieses Gespräch nicht nur einen Einblick in eine Künstlerinnenbiografie, sondern auch ein Zeitdokument aus einer inzwischen fremden Epoche. So, nun aber ran an die Kunst von Erika Ammann. Es wurde im Zeitungsartikel, der ist, glaube ich, im Dezember 25 ist er ja erschienen, ne? Also im letzten Jahr, Dezember, ja. Wurde gesagt, dass Sie 89 sind. Sind Sie denn inzwischen jetzt genullt?
Nein, im Mai erst.
Ach, im Mai. Ja.
Ja, das wollte ich doch gerne schaffen.
Ja, ja.
Das hat keiner aus meiner Familie und das habe ich meinem Mann zu verdanken. Der ist einfach, na, der hat andere Gene. Der hat so eine 100-jährigen Gene. Und ja, seine ja. Tante ist noch mit 104 zum Friseur gegangen.
Bitte schön.
Das sei. Ja. Nicht? Und meine Familie ist nicht so langlebig. Und dass ich nun immer noch da bin, das ist sein Verdienst seine Fürsorge. Und das ist einfach wunderbar, schön, dass ich ihn habe.
Ja, dass Sie sich auch beide haben. Also das ist ja auch ein Geschenk. Das ist ja wirklich ein Geschenk.
Ja, ja. Ach, ja, das ist wunderbar. Und mit unserer Tochter auch. Ach,
wenn wir jetzt am Anfang anfangen, Frau Ammann, da hießen Sie ja gar nicht Ammann wahrscheinlich. Wo sind Sie eigentlich geboren?
In Hamburg.
In Hamburg?
Ja.
Und wie können wir uns Ihre Kindheit vorstellen? Gab es da, ich finde es immer so ganz interessant zu erfahren, ob es da in der Familie schon künstlerisch aktive Menschen gegeben hat. Also ich weiß von einem, der bekam dann einen Ölkreidekasten von der Oma geschenkt zum Beispiel. Oder also so, ist dann auch so gefördert worden. Ich meine, das ist ja das Minimalding. Oder es gibt ja auch diese ganzen Künstlerdynastien hier, Borchert, also Brigitta Uliane und der Vater und die Großeltern waren beide Kunstprofessoren in Riga. Oder Tobias Duwe, Harald Duwe hat ja jetzt zum 100-Jährigen jetzt demnächst eine Ausstellung in Kiel.
Sowas haben wir aber alles nicht.
Ja, erzählen Sie mal, wie war denn die kleine Erika so?
Die kleine Erika?
Ach du, sie erzählt immer wunderbare Geschichten.
Ja.
Eine tolle Kindheit, finde ich, in eurer Straße. Die mit den Kindern gespielt.
Und ja, die weiß ich noch alle.
Eine Kreative.
Die Namen der Kinder. Wir konnten ja noch auf der Straße spielen, weil es keine Autos gab.
Im
Fußbüttel am Flughafen. Und das hat sich wohl sehr verändert, denn da sind jetzt nur noch Autos und es ist einfach vorbei, die Zeit. Und das war eine glückliche Kindheit.
Was hat man denn damals gespielt? Es gab doch dieses mit dem Reifen, mit diesem, wie heißt es, Reifen? Oder Murmeln, könnte ich mir vorstellen.
Ja, mit Kindern, ne? Was habt ihr denn gespielt? Ja, mit Murmeln, ja. Ne? Oder Kippel, Kappel oder was?
Auch Völkerball und so. Und das war einfach eine
sehr freie Zeit wahrscheinlich auch. Ne? Also dadurch, dass eben die Autos noch nicht da waren.
Ja, genau. Sie meinte, ein Auto pro Tag fuhr da vorbei.
Ach, ist ja niedlich.
Ja.
Und meine Oma erzählte zum Beispiel, das konnte ich mir damals auch überhaupt nicht vorstellen, diesen Jahrgang 14, die wäre jetzt ja sonst wie alt, die hat erzählt, es gab ein Telefon im Dorf eine Kutsche im Dorf.
Ja.
Und sonst ging man halt zu Fuß oder hatte, wer Geld hatte, hatte ein Fahrrad. War das bei Ihnen auch so ähnlich? Beschreiben Sie das mal. Das kann man sich ja heute auch gar nicht mehr als junger Mensch vorstellen.
Nein, es war ja immerhin Großstadt. Nicht?
Ja.
Es war also Hamburg und es war so, dass ich mich gesehnt habe nach Freiheit, denn meine Familie konnte sich nicht so äußern. Meine Mutter erwartete immer, dass wir, wenn sie jammerte, dass wir das begriffen oder Rücksicht nahmen. Und deshalb, als ich ihn zum ersten Mal sah, da war das zum ersten Mal, dass es mir galt. Und deshalb war ich sofort mit fliegenden Fahnen von dieser etwas bedrängten Jugend weg zu diesem freien Leben, was er mir so vermittelte.
Und wenn Sie sagen, es war bedrängt, hatten Sie so viele Geschwister? So war die Familie?
Ja, ich habe zwei Schwestern.
Ja.
Und alle drei Schwestern versuchten, diesen Zwang, den die Familie so mit seinen Forderungen erhob, zu meistern. Meine eine Schwester wandte sich an Psychologen und hat dadurch viel erfahren. Und meine andere Schwester liebte meine Mutter über alles und ließ sich alles gefallen. Und dadurch war sie die Lieblingstochter. Aber ich war so ein bisschen aufmüpfig und das gefiel meiner Mutter nun überhaupt nicht.
Ja, nicht gut zu führen, so auch, ne? Wahrscheinlich.
Ja, und diese frühe Kindheit mit dem draußen Spielen auf der Straße, das war ja noch früher. Da waren wir noch klein. Diese Jugend, die war etwas beschwerlich, so dass ich mich freute, als ich da rauskam aus diesem Zwang.
Aber wenn wir noch mal so die Kindheit oder auch Jugend noch mal begucken, wie haben Sie sich denn das weitere Leben vorgestellt? Gab es da Berufswünsche? Gab es da auch Personen, ne? Wie gesagt, Onkel, Tante, Nachbarin?
Ja, ich hatte eine Oma, eine Polin, und die war hellsichtig und hatte dann also so Vorstellungen von, dass sie in der Nacht Besuch bekam. Und am nächsten Morgen erfuhr sie, dass zu der Stunde, wo die Nachbarin bei ihr war, gestorben war. Und alles so unheimliche Sachen. Und das fand ich sehr aufregend von dieser Oma. Und sie wurde einfach als Polin von dieser hanseatischen Familie nicht so geschätzt. Deshalb weiß ich sehr wenig von der. Und ich habe nur ein Bild, das hüte ich, eine wunderschöne Frau.
Mhm. Trombalski, naja. Trombalski.
Ja, wie hieß die noch?
Hedwig, oder?
Hedwig Trombalski, ne?
Ja. Und
aber es ist ja
das war die künstlerische Linie, denn ne, sie hatte einen Sohn, der malte aber so, wie heißt das, Obladen ab. Aber immerhin war das in der Richtung, die meine Familie überhaupt nicht irgendwie schätzte.
Ja.
Und
es hat ja auch, wenn man so hellsichtig ist, es ist auch ein Zeichen von Sensibilität, wenn man das so vielleicht hindrehen will, ne?
Ja.
Also, dass man empfänglich ist für Eindrücke.
Ja.
Ne?
Ja.
Und haben Sie, wenn ich mir vorstelle, irgendwie Ende Grundschule oder meinetwegen dann auf die weiterführende Schule womöglich, dass man, wie man sich dann so sein nächstes Leben vorstellt. Bei mir war das nämlich so, ich habe gedacht, ich würde Pferdezüchterin in Frankreich werden. Und habe mir mit Fantasiefranzösisch bei uns bin ich bei uns durch den Garten gegangen. Also das war jetzt so mein Traum. Hatten Sie einen Traum?
Ein Traum? Doch malen immer, denn meine Schulkameraden kamen immer zu mir und ich musste Teile für sie zeichnen, damit sie ein besseres Zeugnis kriegten. Das hatte ich schon, also ich habe immer das Malen sehr geliebt und es wurde etwas unterdrückt, also dass das nicht so viel wert war.
Ja, und aber es ist ja doch durchgekommen.
Ja,
Gott
sei Dank. Sie haben dann als grafische Zeichnerin in Hamburg bei Montblanc angefangen?
Ja, als Lehrling.
Ja.
Und da wurden also aus Hunderten von Bewerbungen haben sie mich ausgesucht, weil ich noch Zöpfe hatte. Und das fanden sie also zu niedlich. Und ich hatte eine sehr, sehr begabte Leiterin des Ateliers bei Montblanc, die mich sehr gefördert hat.
Mhm.
Und meine Mutter war eifersüchtig bis zu...
Oh je.
Ja, weil sie da plötzlich Konkurrenz sah in einer Sache, die sie nicht beurteilen konnte oder wollte.
Dann war das ja schon eine schwierige Mutter, ne?
Ja,
für uns alle drei.
Ja.
Nicht? Und alle drei haben versucht, das Beste draus zu machen. Und sie war aber immer da. Und das war, also, das sind ja nicht alle Mütter, nicht? Die immer für alles sich sorgte und...
sich kümmerte. Das war ja sicherlich gut gemeint.
Ja.
Na gut, aber dann sind Sie irgendwann, als Sie Lehrling bei Montblanc gestartet, waren Sie dann immer noch zu Hause oder waren Sie dann von der Mutter weg und sind ausgezogen?
Nee, du wohntest ja noch
bei... Nee, ich wohnte bis zu der Heirat, also zu Hause.
Ah ja,
stimmt. Bei meinen Eltern und...
Stimmt, das hat man früher gar nicht gemacht, dass man dann ausgezogen ist.
Ich hab das ging gar nicht.
Nee, ich habe nämlich eine Freundin, die ist 95 jetzt geworden, Töpfermeisterin. Und die erzählte ja, die ist sogar früher aus der Schule genommen worden, weil sie einen Lehrlingsplatz hatte bei einer Töpferei direkt um die Ecke.
Mhm.
Also dann konnte sie eben dann zu Hause wohnen bleiben.
Ja.
Also das ist mir völlig fremd, weil ich bin zum Studieren weg. Ich war in Paris noch vorher. Also da ist man anders aufgestellt gewesen innerhalb der Ausbildung.
Ja.
Also damals war das gar nicht so, ne?
Ja. Und dann gingst du an die Kunstschule aber auch als Grafikerin, ne? In die Grafikklasse.
Wie kam denn die Idee? Das heißt, Sie haben die Lehre zu Ende gemacht bei Montblanc?
Ja. Und hab die gut bestanden. Und
wer kam dir auf die Idee, jetzt an die Kunstschule zu gehen?
Ja, das war an sich merkwürdig, nicht?
Ja, gar nicht nötig, ne? Du hättest auch gleich in den Beruf gehen können oder so.
Ja.
Na, da sollte Farbe rein. Als Zeichnerin ist ja eher Farbe nicht so. Was haben Sie bei Montblanc gemacht, so gezeichnet? Wofür waren Sie dann da engagiert sozusagen? Wofür waren Sie zuständig?
Jetzt für Montblanc?
Ja.
Ach, für Montblanc. Da habe ich Füllhalter gezeichnet und Vorlagen gemacht für Siebdruckdekoration. Und die hatten gesagt, sowas hätten sie noch nie gesehen, so akkurat und fantastisch. Da war ich natürlich auch stolz.
Ja, heute wird das alles technisch gemacht. Aber ja, damals musst du das noch mit der Hand gemacht.
Ja, ja, klar.
Also so Aufsteller für Schaufenster auch und so.
Ja.
Und ich habe so geliebt, diese genauen Darstellungen. Mhm. Und dann hatte ich einen Zeichenlehrer, der wurde geschätzt von dem Professor Krubeck in der Hochschule für Bildende Künste. Und dem hat er einen Brief geschrieben.
Ah, okay.
Und dann hat der mich gesehen und hat mich sofort aufgenommen in seine Klasse, wo man eigentlich überhaupt nicht hinkam. Das waren schon die Fortgeschrittenen.
Und Sie mussten keine Mappe abgeben?
Doch.
Eine Mappe vorzeigen.
Ein paar Sachen zeigen, ja, mit der Fürsprache des anderen. Ja. Das hat vielleicht gereicht.
Ja.
Das finde ich ja cool. Ja.
Naja, und wir waren sozusagen Tür an Tür. Ich war bei Marlau, studierte da.
Ach.
Und gegenüber war Krubeck, der Grafiker. Da haben wir aber nie Kontakt gehabt.
Wir haben nie uns gesehen.
Nee.
Wir haben uns in der Mensa kennengelernt, nicht? Oder die Schule hatte ein Schullandheim irgendwo in Harburg.
In Ritzarau bei Lauenburg, ne?
Ach so,
in Ritzarau.
Ja.
Ja. Da war ein Schullandheim. Und ich war am Ende meiner Lehrerausbildung zum ersten Mal da mit meiner Gruppe und sie war mit der Grafikergruppe da. Und da haben wir es ja dann zum ersten Mal gesehen.
Und das war 1900? Wann war das?
60.
Nee, 59.
59, ja. Oh, nein, also das war ein Erlebnis, ne?
Ja.
Oder ich weiß noch den ersten Blick, den du mir sandtest. Und damit, da war es um mich
über bestehen. Über die Tischtennisplatte hinweg, sozusagen.
Ja, ja.
Oh la la.
Ja, ich weiß noch den ersten Augenblick. Und damit war mein Leben,
das weitere Leben entschieden, ne?
Ja, ja. Das stimmt.
Und nicht so schlecht, ne?
Ach, du bist ganz schön selbstbewusst, mein Lieber.
Ja, du auch, Gott sei Dank.
Ja, sonst hätte das nicht so lange gehalten, wenn wir nicht immer konträr gewesen wären. Und ich habe ihn auf Ideen gebracht und er mich auch. Vielleicht umgekehrt noch mehr. Nur das war, plötzlich schien die Welt mir offen zu sein durch ihn.
Mhm.
Und er bekam dann also von einer Dozentin den Vorschlag, doch mal einen Lehrer zu besuchen, der in Mexiko war, um einfach mal zu sehen, was ist da. Und da hast du mich mitgenommen.
Ja.
Und ich war fasziniert, dieses Foto, das war von oben gesehen der Tajín. Und die Hälfte der Pyramiden war noch nicht ausgegraben. Und da sah ich mich schon.
Unter Pflanzen, die großen Pyramiden.
Ja.
Einige waren ausgegraben. Ne?
Ja, und ich sah mich da auf einmal schon graben. Und da erwachte dieses unglaubliche Interesse an alten Schriften, an
Archäologie.
Ja, Archäologie vor allen Dingen. Ach, das habe ich schon immer gehabt, diese Liebe zur Archäologie. Und ich habe schon von Anfang an gesammelt, was nur irgendwie fremdartig war. So versteinerte Seeigel und
ja.
So historische.
Ja.
Objekte auch, ne?
Mhm.
Und war das dann schon, also wenn Sie jetzt erzählen, Sie haben mit Ihrem Mann zusammen dann wahrscheinlich einen Deutschlehrer in Mexiko
ja,
besucht,
genau.
Richtig?
Ja, ein Lehrer.
Sie sind dann ja 66 nach Mexiko gezogen. Wie schnell kam es dann zu der Entscheidung, da wirklich auch hinzuziehen?
Naja, ich musste dann ja erstmal hier in den Schuldienst. Ne? Aber noch eine Sache, ich hatte ein paar Scherben aus Troja. Ich war als Student mal nach Troja getrennt.
Mit Jan
einem
Voss,
Freund,
ne? Ja.
Und hatte Scherben. Und die haben dich auch sehr beeindruckt. Ne?
Mm-hmm.
Dann holte ich die Scherben aus Troja. Wer hat schon Scherben aus Troja beeinflusst? seine
Frau. Ja. Oh, ja, und du hast mich richtig angesteckt mit, ja. mit dieser Liebe oder mit diesem Interesse an. Also du hast mir schon sehr viel in dieser Richtung an vermittelt, alten nicht? Einfach,
ja, ne? Ja. Mhm. Aber wenn wir nochmal an die Tischtennisplatte zurückgehen, also Sie haben sich dann ja kennengelernt, aber Sie waren ja beide noch mitten im Studium, richtig?
Ich hatte das gerade fertig und hatte mich schon nach Schleswig-Holstein beworben, von Hamburg, was sehr selten ist. Die meisten wollen nach Hamburg, weil sie da mehr Geld verdienen. Ich wollte aber nach Schleswig-Holstein, weil ich in Plön Abitur gemacht hatte und ich liebte diese Ostholstein-Landschaft.
Kommt mein Vater auch her?
Ja, und da sagte ich, ja, ich gehe nach Ostholstein jetzt nach Neustadt in die Schule. Ach, kann ich nicht mit, sagtest du, ne? Und dann sagte sie, nein, das erlaubt ja meine Mutter nicht. Ne?
Ja, ach, dann können wir doch heiraten, hat er gesagt.
Oh je.
Und das war ja nun, also als ich das meiner Mutter erzählte, da guckte sie durch die Gardine und sagte, sieht ja nett aus. Und du warst an unserem Schattenmorellenbaum und hast da...
Genascht von den...
Ja. Und du hattest sofort ihr Herz gefunden.
Oh, wie schön.
Das ist ja praktisch. Ja.
Das ist sehr praktisch. Aber das heißt...
Also 1959haben wir uns kennengelernt und auch 59 geheiratet. Mhm. Wir kannten uns also überhaupt nicht. Und als der erste Winter kam, da kriegte er seine Depression, die er jetzt ja noch hat. Mhm. Und da dachte ich... Ach, so schnell geht das mit dem. Aber im Frühling bist du wieder aufgewacht. Ach, und das war einfach diese Idee, nach Mexiko zu gehen und dass du mich mitgenommen hattest zu diesem Kollegen. Da war ich ja also fasziniert.
Ja.
Nicht? Und da erwachte mein Interesse und irgendwie, als ob meine Wurzeln da waren.
Wer weiß.
Denn komischerweise, die Hochzeitskarte ist schon mit südamerikanischen Motiven, ne?
Ja, ja.
Aber darf ich nochmal nachfragen? Das heißt, Sie haben geheiratet, sind zusammengezogen. Haben Sie denn Ihr Studium noch offiziell beendet?
Nee,
wahrscheinlich nicht, ne?
Eigentlich Sie nicht beendet.
Nee.
Das waren nur noch so 2 Semester oder wie viel?
Ja. Ich frage deswegen, ich weiß das von meiner Mutter, meine Eltern haben 62 geheiratet. Und da war sie im ersten Lehrjahr Industriekaufmann und natürlich hat sie aufgehört zu arbeiten als verheiratete Frau.
Ja.
Das war damals so.
Ja.
So, das heißt, Sie waren dann die Ehefrau von Herrn Ammann.
Jawohl.
Hier ja, und das war ich eigentlich die ganze Zeit und habe ihm auch immer zugearbeitet, auch in Mexiko und habe eine unglaubliche Kraft gehabt, dass ich auch noch meine eigene Idee zu malen erfand. Das war einfach etwas, was ich parallel zu den ganzen Arbeiten, die ich für ihn machte, noch schaffte. Und deshalb bin ich jetzt manchmal so etwas traurig, dass ich gar nichts mehr kann und so schwach geworden bin. Und
naja, das machen ja die Augen ja auch egal,
ja, das
dass
stimmt.
Du nicht sehen kannst. Ne?
Ja, das ist wirklich traurig.
Ja.
Man braucht die Augen. Mhm. Aber ein Freund konnte nicht mehr hören. Und das ist noch viel schlimmer, finde ich. Jetzt kann ich ja wenigstens noch telefonieren.
Ja, ja.
Nicht? Und ich kann mit Ihnen reden.
Ja.
Nicht? Und das ist einfach wunderbar.
Und Sie sind ja auch noch mobil. Also ich wüsste auch nicht, wenn man überlegt, lieber fit im Kopf oder fit im Körper, also ich könnte mich da nicht entscheiden.
Ja,
ja. Naja, ich war ja also Sportlerin. Also
ja, stimmt. Wie kam das denn? Das war wahrscheinlich in der Jugend, ne? Oder wie kam das?
Ja, genau, in Hamburg noch.
Ja, da war ich in einem kleinen Kanu-Club im Norden von Hamburg. Und als ich die erste Hamburger Meisterschaft gewann mit meinem Vierer, da wurden die aufmerksam in den großen Clubs.
Wie alt waren Sie da? Ungefähr? 11?
Nee,
8?
Älter schon, ne?
Ja, 17 oder so.
Ja.
Und?
Das war dann auch, als du bei Mont Blanc schon arbeitetest. Fuhrst du dann öfter zu Meisterschaften oder so?
Ja, ich kriegte immer frei von meinem Chef, der dann stolz auf mich war. Und so konnte ich immer zu den Lehrgängen fahren, die diese Meisterschaften noch verstärkten. Also diese Hingabe, etwas zu schaffen, das habe ich also da gelernt, nicht aufzugeben. Und Ja, und nachdem wir dann also 6-mal deutscher Meister gewesen waren, da hatte ich mich sicher in Rom gesehen, zur Olympiade.
Ja.
Aber in dem Jahr entschied sich das Saarland, zu Deutschland zu kommen.
Ja.
Und da lebte die Weltmeisterin im Einer, die immer alleine ihre Runden drehte im Saarland. Aber nun suchte sie eine Partnerin in Westdeutschland und wir hatten auch eine Einerfahrerin. Und ja, und da war das schwer, dagegen anzukommen.
Also ein Zweier dann zu fahren, ne? Für den Zweier suchte sie dann eine Partnerin, ne?
Und da war die Vierermannschaft dann auseinandergefallen?
Ja.
Nee, in der deutschen Meisterschaft gab es noch keinen Vierer.
Ach so, weil Sie vorhin vom Vierer erzählten.
Ja, so habe ich die deutschen Meisterschaften gewonnen. Als Schlagmann nannte man das.
Ja.
Und dann galt aber nur noch der Zweier. Und da war ich ja auch lange deutscher Meister gewesen. Und da fühlte ich mich irgendwie betrogen oder so.
Und ist das dann ganz schnell im Sande verlaufen oder haben Sie das in der Freizeit mit Ihrem Mann vielleicht sogar auch noch weitergemacht?
Nee, das war dann ruckartig eigentlich zu Ende. Ne?
Ja, weil der so völlig unsportlich ist.
Oh!
Aber ich habe es toleriert. Du bist dann immer noch nach Hannover gefahren, oder?
Ja, du bist einmal mitgekommen. Ja, das ist aber das Typische von ihm. Er ist sehr tolerant und hat mich gelassen.
Ja, natürlich.
Und das war einfach wunderbar.
Und dann erzählen
so
Sie
ist unser ganzes Leben eigentlich gewesen. Dass durch deine Toleranz und durch meine Stärke eigentlich, die auch ich auch hatte, ja, ne? Ist das eine Symbiose geworden, die einfach so lange gehalten hat. Nicht denn, wenn ich so denke, 59 geheiratet, das ist eine lange Zeit. Mhm. Ne?
Mhm. Stimmt, das stimmt.
Und dann kam wirklich Mexiko. Und das war natürlich wahnsinnig. Wir mussten unseren Lift begleiten, weil das die billigste Art war, rüberzukommen nach Mexiko. Ja, und das war natürlich viel schöner, als wenn man hinfliegen muss und dann ist man gleich da. Da ist man überhaupt nicht akklimatisiert.
Wir waren 3 Wochen unterwegs.
So eine kleine Kreuzfahrt sozusagen.
Genau, konnten ein bisschen Spanisch lernen schon mal.
Ja.
Auf dem Schiff und uns einstellen. Ne?
Ja, und die so Tochter war dabei, ne?
Die Tochter war da mit. Die war 3 Jahre alt.
Ja.
Da haben die dann extra doch so ein Schwimmbecken gebaut. Auf dem Frachter, es war ein Frachter,
ja.
Mit ein paar Passagieren drauf. Na, und die Ankunft von in Veracruz war besonders.
Ja.
Erzähl mal.
Als das Schiff in Veracruz einlief, da sah ich am Ufer lauter Männer mit Sombreros.
Mit großen
Oh. Und ich dachte, so habe ich mir Mexiko
vorgestellt.
Und die tanzen. Ja, die tanzten. Es war also einfach hinreißend, was ich nicht wusste, dass an dem Tag der Höhepunkt des Karnevals war.
Ja.
Und
da aber ein tolles Willkommensgeschenk.
Ja,
ne? So.
War sehr schön.
Ja.
Aber es muss für Sie ja, muss es ja farblich total toll gewesen. Für Sie beide ja wahrscheinlich.
Nochmal.
Farblich, also was die mexikanischen Farben angeht, muss das ja toll gewesen sein.
Ja.
Man fuhr dann am Popocatépetl vorbei und die Ixtaccíhuatl über so einen Pass, wo auch Cortés rüberging dann. Und dann sah man vor sich die Stadt. Ne?
Ja, toll. Und es war noch kein Dunst da, weil kaum Verkehr war. Es war einfach der ganze Blick über dieses Tal bis auf die Berge. Nicht? Ich konnte man den Pico de Orizaba eigentlich auch.
Da fuhr man vorbei.
Ja.
Aber den konnte man nicht von unserem Haus aus sehen.
Ja, und wir kriegten dann ein kleines Haus in Satellite. Satellite ist ein Vorort von Mexiko-Stadt. Und wieder mit Beziehung, wie immer, ne?
Ja.
Die hatten.
Man kann auch sagen, eine Hilfe. Die haben uns geholfen.
Netzwerken das nennt Haus man das heute.
Ja.
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 Und Ulrike war eben 3. Das war 1966.
Mhm. Und Sie haben als Deutschlehrer dann gleich dann angefangen?
Deutsch und Rechnen habe ich da auch noch unterrichtet, ja, in der Grundschule und Kunst dann auch. Mhm. Ne?
Und Sie haben, habe ich gelesen, als Grafikerin gearbeitet?
Ja, aber das war...
Für eine Fischzeitung doch auch.
Ja, also das war toll.
Naja, wie man mit Fischen umgeht oder...
So Zeichnung?
Wie man einen Angelhaken aus einem Hai wieder rausholt.
So eine Zeichnung haben Sie gemacht?
Ja, dazu hast du dann Zeichnung gemacht.
Und ich wurde sofort angestellt.
Ja.
Toll.
Ja, das war witzig, weil ich das alles konnte, ne?
Und die Tochter, ist die dann mitgelaufen? Also
die kam dann nachher und da auch in den deutschen Kindergarten. Gab es da ja dann auch.
Mhm. Ne?
Und können Sie alle drei dann Spanisch? Also kann Ihre Tochter auch Spanisch? Oder hat sie das
nur so? Sie lernte es da. Sie lernte da.
Toll.
Im Fernsehen natürlich, Fernsehapparat. Hier hatten wir noch gar keinen Fernsehapparat.
So, und das sind dann, habe ich nachgelesen, 8 Jahre. Und Sie sind aber auch noch mit Ihrem Mann schnorcheln gewesen?
Wo?
Sie sind in die Karibik zum Schnorcheln gereist.
Ja, natürlich, von da aus. Der Urlaub war ganz schön. 2 Monate Ferien. Das brauchte man auch. Die Arbeit ist sehr anstrengend dort an der Schule. Und dann fuhren wir an die Karibik und schnorchelten oder an Pazifik, wunderbare Orte, noch ganz ohne Touristen eigentlich.
Ja, wir haben die beste Zeit erwischt. Denn wenn ich jetzt so zum Beispiel Santorin sehe, wo denn die Leute aus Japan kommen und sich fotografieren lassen, das ist alles hin. Nicht damals war es so, dass die ihre kleinen Stände vor die Tür stellten und hofften, dass irgendjemand etwas da kaufte. Und das war alles so ursprünglich, ja, genau, noch. Ne?
Mhm.
Und wir wurden als Fremde so bevorzugt. Nicht? Wir kriegten zum Beispiel in den Bussen die vorderen Plätze, die machten uns das frei, damit wir als Gäste
da hinten... Wir waren ganz selten, Touristen waren ganz selten in Griechenland damals.
Ja.
Das war auch eine schöne Zeit.
Griechenland habe ich ja irgendwie gar nicht.
Griechenland,
ja. Ah ja.
Das war ja vorher schon. Wir sind sofort losgereist, immer in den Ferien. Ne?
Ach so.
Nicht auch das Geld, was dein Vater uns schenkte.
Oh Gott.
Um einen Kühlschrank zu kaufen, sind wir gleich nach Griechenland gefahren.
Kein Kühlschrank?
Wie schrecklich, nicht? Was die wohl gedacht haben, meine Eltern.
Ich fand in Mexiko noch ganz wichtig, da war meine Frau in Slums. Ne?
Mhm.
Das erzähl mal, wie ihr da überhaupt hingekommen seid, mit anderen Kollegen.
Ja, und zwar...
Eigentlich, wo Ziegel gemacht wurden. Das waren so die Ärmsten, wo die Ziegelei, ne? Aus Ton, aus Lehm wurden Ziegel gemacht. Die Kinder schleppten die mit zum Ofen und so.
Und was haben Sie da denn gemacht?
Ich bin da hingegangen mit Brötchen und Trinken, um die...
Naja, um überhaupt erstmal Kontakt aufzunehmen.
Ach so, die versorgen.
Ja,
die
nicht
versorgen.
Denn
die sahen aus, furchtbar, die Kinder.
Die,
ne?
Das war also so traurig, wie die lebten. Und da fühlten wir uns als Mitglieder der deutschen Schule doch irgendwie veranlasst, da einzugreifen und zu helfen. Ne?
Ja.
Und das war so, dass diese Frauen, die da in diesem Slum arbeiteten, versuchten, in der deutschen Schule Kontakte zu knüpfen. Und dadurch haben wir sie kennengelernt und die haben uns mitgenommen.
Das waren Schweizer, glaube ich, ne? Schweizer Frauen oder mexikanische Frauen.
Nee, das waren Mexikanerinnen.
Ja, ja,
ja.
Das ist ja spannend zu sehen, wie die dann leben, ne? Wie eine andere Kultur dann auch lebt.
Ja, aber dann eben haben sie so langsam angefangen, dass die Kinder malten oder sowas. Und dann, dass sie irgendwie was Schulisches, die gingen gar nicht zur Schule.
Ja.
Nein.
Dann kam eines Tages die Inspektorin des Distriktes an, weil sie von uns gehört hatte, dass deutsche Frauen versuchten, den Kindern was beizubringen. Und diese Hütten waren so niedrig und die hatten alle so Turmfrisuren und die scheuerten immer an der Decke rum. Und ich dachte, oh Gottes Willen, Aber sie sagte nachher, sie sei beeindruckt und sie würde uns eine Junglehrerin schicken. Und das war das Wichtige überhaupt, dass eine Schul...
dass die Schulbehörde überhaupt aufmerksam wurde eigentlich auf diese Situation.
Auch auf das Bedürfnis letztendlich auch. Ne?
Ja.
Und dann kam eine Lehrerin und hat dann...
Und eine Lehrerin, und die brach gleich in Tränen aus, weil sie sich vorgestellt hatte, nun als frisch gebackene Lehrerin in eine wunderbare Schule zu kommen und dann unsere arme Schule...
Eine Hütte einfach mit ein paar gespendeten Sitzbänken von der deutschen Schule.
Ja, die hatte er gespendet. Und...
Aber die Zeit ist dann ja irgendwann vorbei gewesen, ne?
Aber ich wollte noch zum Schluss sagen, das Tolle finde ich, da wurde nachher dann doch eine Schule allmählich raus. Ne? Mhm. Und dann beschloss man, diese ganze Ziegelei aufzugeben. Und das Ganze, alle, die da wohnten, wurden umgesiedelt.
Ins Gebirge?
Ins Gebirge, also in die Berge da, ne?
Ja.
Da wurde sozusagen ein neuer Stadtteil gebaut. Und die Schule wurde damit hingebracht. Und dann sorgte eben die deutsche Schule und deine Freundin und ihr mit Geldspenden und so dafür, dass eine richtige Schule gebaut wurde.
Ja, und jetzt ist das eine Schule mit 1500 Schülern.
Und 1000 Schüler. Wir waren jetzt hin nochmal wieder dann da später.
Schön.
Und das war ein tolles Gefühl, muss ich sagen. Das ist daraus geworden, eben, ne? Und dann haben viele auch geheiratet, die gar nicht verheiratet waren, von diesen Slum-Ehepaaren da.
Und die kriegten dann ein Zertifikat, dass ihnen das Grundstück gehörte. Denn die Männer waren also sehr macho-haft. Also die Bestimmten in Mexiko. Und dass die nicht einfach...
Dass sie mit der Familie zusammen entscheiden.
Ja, jedenfalls.
War ja dann wichtig.
Jedenfalls kriegen die dafür ein Grundstück da in dieser neuen Stadt.
Ja.
Und die Kinder gingen zur Schule, hatten alle eine Schuluniform.
Ja, da fragten die Schweizer, können wir nicht irgendwas machen, um ihnen zu helfen? Und da habe ich gesagt, ja, dann stricken Sie mal rote Pullover. Dann haben die eine Schuluniform. Und dann haben die alle gestrickt und die Kinder hatten eine Schuluniform. Und das fanden die einfach wunderbar. Und so bauten wir da in diesem Slum-Gebiet wirklich eine kleine, Insel auf, wo...
Der Hoffnung sozusagen.
Ja, ja, für die, ne? Und die Kinder waren begeistert, ne?
Ja.
Die malten dann und da waren Schlangen und die... Ne,
die sollten sie malen, glaube ich.
Ja, malt doch eine Schlange, die schläft. Damit konnten sie was anfangen.
Mhm.
Und deshalb wusste ich, dass die sich einringelten.
Ja.
Und da entstanden Bilder vor deren Augen, wo sie einfach ihre Realität begriffen und was Eigenes schaffen wollten. Und da sind viele dann weitergekommen und sind jetzt selbst Lehrer geworden in dieser kleinen Schule. Und ich war ganz glücklich da.
Und haben Sie, wenn Sie jetzt sagen, die Kinder haben gemalt, haben Sie selber in Ihrer Freizeit, in der Zeit, wo Sie da waren, auch selber künstlerisch gearbeitet?
Ja, immer. Immer. Und zwar diese wunderbare Landschaft, diese Anregung, die Klaus mir gab und...
Naja, die Landschaft.
Und eine eigene Art zu malen habe ich entdeckt. Ne?
Ja.
Und das ist so, das, was Sie auch kennen von mir. Das ist einfach dann...
Eigentlich eine gegenständliche Art, immer mehr abstrahiert. Ne?
Mhm.
Wieder auch dieses Schmetterlingsbild. Ne?
Mhm. Aber immer sehr farbintensiv,
ja,
und sehr
stimmt, ja,
kräftig. Ne?
Ja,
ja. Und auch keine Scheu vor Schwarz. Also gerade bei diesem Schmetterlingsbild sieht man das ja eben auch. Ne?
Mhm. Ja, das haben wir dahin gehängt, um einfach mal Ihnen auch zu zeigen, wie groß so ein Bild sein kann. Ne?
Ja, wie groß ist das? Also ich meine, die Leute hören diesen Podcast. Ja, wie groß ist das, das sind zwei, ist ein Diptychon, ne? Sind zwei, ja,
zwei
Leinwände, weiß ich, 50 mal ein Meter?
Ja. Hm.
Also dann 50 mal zwei Meter dann. Ein breites, sehr breites.
Drei Meter würde
das. Drei Meter? Mhm. Ja, kann angehen, ja, ja,
ja.
Auf den ersten Blick sieht man erst die Farbe und ganz langsam erkennt man dann letztendlich, wenn man es will,
ja,
was denn dargestellt ist. Das ist ja letztendlich auch mit den Bildern, die ich Ihnen wieder mit zurückgebracht,
ja,
habe. Ne?
Ja.
Das sind ja auch oftmals so Blicke auf ein Dorf, auf Häuser, auf Hausöffnungen, auf Tore, auf Wege mit Baumgrün drin. Also es, man kann das einzelne Teil eigentlich gar nicht so markieren, aber es ist der Gesamteindruck, ne? Das Gesamte, was so komponiert wurde. Ne?
Ja.
Die Bilder, die ich jetzt mitgebracht habe, die sind auch aber später entstanden.
Viel später dann.
Genau.
Zum richtig künstlerischen Arbeiten intensiv kamst du dann erst, als wir wieder hier waren. 1974 sind wir zurückgekommen.
Ja, aber die Grundlage.
Ja, die Grundlage.
In Mexiko.
Aber die Zeit, jetzt intensiv zu arbeiten,
ja,
die hattest du dann hier erst.
Mhm. Und in welcher Technik haben Sie in Mexiko denn gearbeitet? In Kreide dann? Oder haben Sie dann gemalt in Gouache, Acryl, wie haben Sie das aufs Blatt gekriegt?
Ja, weiß gar nicht, Aquarell und...
Aquarell hauptsächlich,
ja.
Das habe ich sehr geliebt.
Ja.
So, und dann sind Sie irgendwann wieder hier gewesen.
Genau.
Und dieses Haus, in dem wir jetzt hier sitzen, das ist das Haus von ganz Anfang an schon?
Genau, dann sind wir hierher.
Und wie lange wohnen Sie in diesem Haus denn schon?
Ja, also wir sind 1974 wiedergekommen, seitdem wohnen wir hier. Und dann hat meine Frau dann noch sehr viel Grafik hier gemacht, auch für Schleswig-Holstein Musikfestival,
ja,
jahrelang gearbeitet und gemalt, ne? Und den Haushalt natürlich geführt.
Ich war so stark, dass ich alles geschafft habe.
Mhm.
Und das war eine schöne Zeit. Ich hatte nie das Empfinden, ich wäre für ihn da oder so, sondern das habe ich alles extra, also meine Art zu malen, habe ich für mich entdeckt und für mich...
Weiterverfolgt, ja.
Ja,
auch, ne?
Ja.
Und das Atelier haben Sie dann hier im Haus gehabt, oben irgendwie?
Nee, hatten wir außerhalb, ne?
Ach, ja.
Einmal in Petzerhaken war so ein Turm. In dem Turm hatte man ein Atelier, so ein ehemaliger Militärturm. Das war sehr schön, dass der dann geräumt werden musste. Bei einem Landwirt hatten wir den ehemaligen Hühnerstall mit viel Glas. Wunderbar.
Ja, und aber da machten immer die Vögel was drauf auf die Bilder, nicht?
Ja. Erst vor 2 Jahren haben wir das aufgegeben eigentlich.
Mhm,
ne? Nun stehen die Sachen hauptsächlich in der Garage.
Ja.
Und meine Frau kann ja leider nicht mehr arbeiten.
Oh, das ist so traurig, dass ich so schwach bin. Ich verliere immer gleich die Übersicht und
ja,
die...
Du kannst auch nicht sehen, das muss man ja sagen.
Ja, das stimmt, das ist ganz schlimm. Nicht? Also hier im Haus kenne ich jede Schwelle und da merkt man das gar nicht so. Aber draußen bin ich völlig hilflos.
Naja, und dann haben wir vor allem Beziehungen zu den Lübecker Künstlern. Das ist eine sehr gute Gemeinschaft.
So bin ich ja letztendlich auch auf Ihre Frau aufmerksam geworden.
Ja, genau.
Durch diese dunkle Collage mit den orangen Bögen oben.
Ja.
Das war ja auf dem einen Ausstellungsplakat mit drauf.
Genau.
Mhm.
Das hängt bei mir in meinem Büro.
Ja, und da sind wir
das
schon
ist
lange,
so toll.
Da sind wir schon lange in der Gemeinschaft und das hat uns dann sehr gefördert, auch beide, in ihr und unserer Art.
Ja.
Jeder verschieden, ne? Und da hattest du auch viel Erfolg in Lübeck dann, ne? Einmal hast du den Preis bekommen da.
Ja, den Jahresschaupreis habe ich bekommen für meine Arbeiten.
Ja.
Naja, nun sind wir am Ende, kann man sagen. So richtig, ne?
Ach Gottchen.
Das darf man ja auch sagen.
Ja, jetzt haben wir trotzdem so viel geleistet. Also das ist schon, finde ich, total beachtlich.
Man hat auch gar nicht mehr die Kraft oder die Intensität und sowas, ne?
Aber wir haben immer noch Kontakt zu den Lübeckern.
Ja.
Vielleicht erzählen Sie mir noch aus der aktiven Zeit, ob es irgendwie Vorbilder gab, Künstler, Künstlerinnen, nach denen Sie sich orientiert haben?
Nein.
Also ganz am Anfang haben wir uns beide eigentlich an Bagheer, ein Hamburger Maler,
Eduard Bagheer,
der sehr schöne Aquarelle machte und sehr schön die Landschaft übersetzte Ich habe mich jedenfalls danach gerichtet, so ein bisschen.
Und du, ja, und wir sind dann also nach, wie heißt diese Insel noch?
Ischia
gefahren.
Wo er gelebt hat, Bagheer, lange.
Weil wir gedacht hatten, da ist eine andere Landschaft. Aber da haben wir gemerkt, nein, das war seine Handschrift.
Ach, witzig.
Die das bestimmte, nicht dieses...
Er hat das gleich so flächig gesetzt, alles in eine Fläche gesetzt. Sehr schön verteilt. Ne?
Mhm.
Einige Ausstellungen haben wir in Hamburg gesehen von ihm. Ne? Der lebt in Hamburg-Blankenese.
Ja.
Und der hat uns schon beeindruckt.
Und das hört sich dann ja auch wirklich so an, wenn er flächig gearbeitet hat, dass es auch denkbar ist, dann daraus ja auch Collagen zu machen. Richtig?
Genau. Mhm.
Ja, ja.
Das hat sich eigentlich daraus ergeben dann.
Mhm.
Ja, aber doch irgendwie was Eigenes geworden. Nicht?
Ja, natürlich.
Ja.
Unbedingt.
Also mein Professor, der sagte am Ende, also ich schätze ja Ihre Arbeiten, aber ich vermisse, dass Sie nichts von mir angenommen haben. Und da habe ich zu ihm gesagt, Sie sind für mich der Lehrer, von dem ich am meisten gelernt habe. Ich muss doch nicht so malen wie Sie.
Das war aber der Uschke Reit, ne?
Ja.
Professor Uschke Reit aus Flensburg.
Das hat er irgendwie begriffen, dass ich nicht so malen müsste wie er, wenn ich von ihm
das gelernt habe.
Ja, so viel wie von keinem anderen Lehrer. Ne? Und das fand er irgendwie sehr beeindruckend. Und dann sagte er, ja, er hätte jetzt das Gefühl, ich wäre am weitesten. Nicht, denn ich habe immer meine eigenen Sachen gemacht. Ja.
Aber es ist ja auch ein Zeichen von Stärke, ne? Dass man seinen eigenen Kern wahrt. Ne?
Ja.
Hat dann eine ihrer Schwestern auch einen künstlerischen Beruf gewählt?
Also Heller ist ja sehr begabt, aber hat nie was gemacht daraus. Ne?
Nee,
die Psychologin,
die
hat lieber Psychologie studiert und sich mit den Problemen beschäftigt, konnte aber sehr gut malen. Ne?
Ja, und zeichnen vor allen Dingen.
Ja.
Ja, wunderbar.
Und was denken Sie, woher das Talent ist?
Also meine Mutter hätte bestimmt, wenn sie nicht Kohlen geschippt hätte in dem Haus, für uns auch, dass wir eine schöne Kindheit hatten. Sie hat sich einfach immer zurückgenommen und konnte wunderbar zeichnen.
Ah.
Und eben auch diese polnische Großmutter hatte ja auch eine künstlerische Ader. So kommt es einfach so zusammen, dass sich etwas entwickelt hat, was für mich nur für mich galt. Und
ja, und dass sie ihrem Glück gefolgt sind letztendlich, ne, wenn sie so wollen. Denn das zeugt ja schon von Mut, selbst in heutiger Zeit, sich für einen künstlerischen Beruf zu entscheiden.
Ja, natürlich.
Und wie ist es mit ihrer Tochter oder womöglichen Enkelkindern? Gibt es da ein künstlerisches Talent?
Also meine Tochter ist eine wunderbare Grafikerin. Aber wir haben leider keine Enkelkinder, sondern nur einen Enkelhund und eine Enkelkatze. Und die lernen und lernen nicht Deutsch.
Ja, bis Hunde und Katzen malen können, das dauert, glaube ich, noch.
Ja,
und dadurch ist uns viel entgangen. Das geht nun bei uns nicht weiter. Und deswegen ist das einfach schön, wenn da jemand existiert wie Sie, dass man wertgeschätzt wird.
Ich habe vor, fällt mir jetzt ein, ich habe vor, ach, das ist bestimmt 25 Jahre her, einen Artikel gehabt, einen langen Artikel in der Sonderbeilage vom SHZ über Künstlernachlässe. Hab damals die Witwe von Harald Duwe besucht, Dr. Thomas Gedicke, damals noch Leiter der Grafischen Sammlung Schloss Gottorf, Ulrich Behl in Kiel, der ist ja inzwischen auch verstorben.
Ja.
Und wen hatte ich noch? Also so ein paar Künstler, Künstlerinnen hatte ich dann befragt, was sie denn damit machen. Der Eckernförder-Künstler Volker Altenhof hat bei einer Ausstellungseröffnung auf meine Frage von wegen, was wird, wenn du nicht mehr da bist, ja, dann machen die halt ein großes Feuer, gesagt. Und wir so, Schluck. Haben Sie da irgendwelche Vorkehrungen getroffen?
Nein, gar nicht eigentlich.
Wir werden wahrscheinlich dann, wie Johannes Jäger das gemacht hat, dass Freunde kommen und sich das aussuchen, was sie haben möchten.
Ja.
Und dann weiß ich ja, dass es in guten Händen ist. Mhm. Nicht? Und
wenn das wirklich so sich im Rahmen hält, ist es ja relativ einfach, so wie Sie das vorgeschlagen hatten.
Also bei uns ist es einfach.
Ja.
Na, wir haben in der Garage ganz schön viel. Und oben die Rahmen alle. Also es sind schon viele Arbeiten da. Ne?
Ja, aber nur unsere.
Aber ich habe schon mal gedacht, das Schöne an der Kunst ist eigentlich für den Künstler selbst die Tätigkeit. Dieser Moment des Schöpferischen, wo er sieht, wo auch du siehst, oh, da entsteht was. Und dann ist man ja in einer ganz bestimmten Stimmung, die man eigentlich nur da hat. Ne? Dieses Kreative, Loslassen gleichzeitig und gleichzeitig konzentriert sein. Das hat man ja gehabt bei den Bildern. Das ist ein Trost, ne? Wenn man sie nachher verschrotten muss oder weg.
Ja, stimmt. Aber also das ist dieses Glücksmoment des Erschaffens dann ja, auch.
Eben, genau.
Mhm. Des Gelingens ja auch.
Und wo alle von KI sprechen im Moment. Natürlich, KI kann genau solche Arbeiten machen wie meine Frau.
Ja.
Aber er kann das nicht empfinden, diese Empfindung, die wir gehabt ja. haben, Eka.
Das ist unser Reichtum.
Das ist doch wunderbar.
Ja, ja.
Na, Kater. Schon mal der Enkelkater da.
Als es mir schlecht ging, da kam er an und hat mir...
Also der Kater, nicht ich.
Nee, du nicht. Aber der Kater streichelte mich mit seiner Wange, meine Wange und so und war so fürsorglich. Und seitdem liebe ich ihn.
Ja.
Nicht, weil er genau gemerkt hatte, ich bin in Not.
Ja.
Und das ist schön, dass Tiere sowas auch fühlen.
Mhm. Können Sie noch mal versuchen zu beschreiben, wie Sie an so eine Collage rangegangen sind? Also die sind jetzt ja, wenn Sie hinter Glas sind, im Rahmen sind, sehen Sie ja wunderbar durchkomponiert aus. Man muss da ja aber erstmal diesen Weg gehen. Haben Sie mit einer Zeichnung angefangen? Da haben Sie diese Komposition letztendlich schon als äußeres Bild auf dem Papier fertig gehabt? Oder haben Sie einmal mit einem Stück Papier angefangen und dann weiter gerissen? Oder ich glaube, Sie haben eher gerissen, ne? Nee, aber auch geschnitten.
Mhm. Ja, das ist immer, wie mein Mann so sagte, dieses Schaffen, dieses Entstehen, das bedeutet mir sehr viel.
Ja.
Und was da jetzt ist, das ist eigentlich das Original vom Fühlen, vom Sehen, vom. Das ist nicht jetzt kompatibel oder wie heißt das? Das ist einmalig. Das ist einmalig, ja.
Und wie sind Sie vorgegangen direkt im Atelier jetzt? Haben Sie gerissene Papierstücke erstmal mit Farbe versehen und haben es dann einfach erstmal hin und her geschoben?
Mhm.
Also wie sind Sie zu diesem abschließenden Bild gekommen?
Das ist entstanden einfach. Das ist aus dem Gefühl raus. Eins kam zum anderen und...
Also muss gar nicht sein, sozusagen. Das muss gar kein Haus sein oder es muss eigentlich auch gar keine Baumgruppe sein.
Das sieht manchmal derjenige, der das haben möchte.
Ja.
Der sieht das dann darin. Und daraus sehe ich dann, dass das irgendwie auf fruchtbaren Boden gefallen ist, dass diejenige was damit anfangen kann und wertschätzt. Und
ich finde es auch total interessant, wie unterschiedlich die Menschen auch auf bestimmte Kunstwerke reagieren. Also und was sie darin sehen oder eben auch nicht sehen. Je
nachdem. Ja, das stimmt. Einige können mit meinen Sachen gar nichts anfangen.
Ja.
Und
kann es auch dieses Spielen mit Farben sein? Weil sie auch sehr viel Gespür haben für Farbzusammenstellung, ne? Also kräftiges Orange, braun-orange ist dann neben dunklerem Grün, davor ein helleres Grün als Wolke. Also das ist alles sehr frei und auch, na, einzigartig hört sich jetzt so groß an, aber schon besonders letztendlich zusammengestellt.
Mhm.
Ich sehe sie vor meinem geistigen Auge letztendlich mit gerissenen Farbschnipseln erstmal auf dem Tisch hantieren, das zusammengestellt. zusammengezogen wird, zusammen übereinandergelegt wird und dann irgendwie entsteht daraus dann was. Haben die das so gemacht?
Ja. Ja, also die haben alles in sich, was ich sagen wollte. Mhm.
Das ist doch ein schöner Schluss. Schöner Schluss für unser Gespräch.
Das war mein Interview mit Erika und Klaus Ammann. Ich hoffe, ihr habt ein wenig Einblick bekommen, unter welchen Umständen die Ammanns gelebt haben. Gerade um die Reisen in den 60er Jahren in Länder wie Bali, Bolivien, Guatemala oder auch um die Jahre in Mexiko, als alles noch so ursprünglich war, kann man sie beneiden. In diesem Gespräch habe ich ja auch herausbekommen, dass Erika Ammanns Bilder wirklich so leicht und locker entstehen. Ein großes Geschenk. Dass ich das Ehepaar Ammann kennenlernen und interviewen durfte, ist für mich ein großer Glücksfall und eine persönliche Bereicherung. Dafür lohnt sich doch die Arbeit an diesem Kunstpodcast. So, und ich hoffe, du begleitest mich auch in der nächsten Episode meines Kultur- und Wort-Podcasts, wenn es wieder heißt, ran an die Kunst. Bis dahin.